Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Matthäusevangelium im 2. Kapitel. Der Engel des Herrn erschien dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir es sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen, und im Traum empfing er einen Befehl und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazoräer heißen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, man kann ja am Heiligabend durchaus schon fragen, ob das eine schöne Geschichte ist, die uns da zu Weihnachten eigentlich erzählt wird. Von einer jungen Familie, die irgendwie in das Räderwerk der Geschichte gerät, irgendwie zu tun kriegt mit dem Kaiser Augustus, mit dem König Herodes, mit dem Landpfleger, mit dem Statthalter Quirinius, die durch irgendeinen Befehl aus Rom in Bewegung gesetzt wird. Und deshalb kommt das Kind, das erste, nicht auf die Welt in der Obhut des Zuhause, nicht da, wo die Familie eigentlich hingehört. Liebe Güte, gegen Ende der Schwangerschaft unternimmt man keine Reisen mehr, sondern es muss halt dahin, wo es dann zur Welt kommt, in Bethlehem, und dann liegt es neugeboren in der Krippe. Eine schöne Geschichte natürlich, weil wir uns dran gewöhnt haben und weil wir in Weihnachten, in der Geburt des Herrn Jesus Christus, die Geburt unseres Heilands feiern können. Weil wir wissen, wie das weitergeht mit diesem Kind. Weil wir wissen, wie Gott seine Verheißungen erfüllt in der Geburt Jesu Christi. Wir freuen uns drauf, mindestens 4 Wochen vor Weihnachten. Manche noch länger. Die ersten Lebkuchen gibt es im August, wenn wir Glück haben. Ab da darf man sich freuen auf Weihnachten. Gott kommt zu uns. Uns ist der Heiland geboren. Er tauscht mit uns. Er nimmt auf sich die Lasten unseres Daseins und schließt uns den Himmel auf, schenkt uns seine ewige himmlische Seligkeit und Herrlichkeit. Aber es ist eigentlich auch eine traurige Geschichte, und die wird nach Weihnachten womöglich noch trauriger. Nach dem Bericht des Evangelisten Matthäus, da kommen Fremde und wollen sehen, was Gott am Himmel zu erkennen gegeben hat, wollen Anteil kriegen an der Geburt des neuen Königs in Israel. Und die suchen sinnvollerweise natürlich in der Hauptstadt und im Königspalast. Und da geraten sie aber in ein Wespennest. Im Königspalast sitzt ein König, einer von der alten Sorte, von der ganz alten. Kein neuer Friedefürst. Keiner, in dem Gott gegenwärtig wäre und seine Herrschaft auf Erden erfahren ließe. Kein neuer König anderer Art. Nicht der, auf den man hoffen darf, dass er das Königtum Gottes bei uns Menschen erneuern würde, sondern einer, der erschrickt. Und was ist das für ein armseliger König Herodes? Fast möchte man ihn bemitleiden. Er fürchtet sich vor einem neugeborenen Kind. Es bringt ihn völlig durcheinander, dass da ein Mensch gerade eben geboren wurde. Das bringt ihn so auf, dass er versucht, mit Tricks und mit Gewalt das zu unterbinden, dass Gott da in Jesus Christus als Mensch geboren ist. Der menschgewordene Gottessohn hat nicht nur keinen Platz in der Herberge außer einer Futterkrippe. Er kommt nicht nur unter ziemlich chaotischen und erbärmlichen Verhältnissen auf die Welt, sondern er hat auch schon bei der Geburt, eigentlich schon vorher, einen mächtigen und gefährlichen Feind, den König Herodes. Der wartet mit seinem ersten Versuch, Jesus umzubringen, ihn umbringen zu lassen, nicht lange. Und das geht schief und dann erweist sich Gott als der, der fürsorglich darauf achtet, dass seine Verheißungen ans Ziel kommen. Da erweist sich Josef als guter irdischer Vater. Er flieht mit Frau und Kind nach Ägypten. Und da erweist sich Herodes als unmenschlicher Tyrann. Er lässt vorsorglich alle Kinder mit erheblichem Sicherheitsspielraum in der Gegend ums Leben bringen. Josef handelt im Auftrag Gottes. Gott hat sich einen wunderbaren Mann ausgesucht, um als sein Kind ins Leben zu kommen, um in seinem Haus aufzuwachsen als Zieh- und Pflegevater für das Jesuskind. Der Evangelist Matthäus unternimmt den gewagten Versuch, Schwangerschaft und Geburt eines Kindes aus Perspektive eines Mannes zu beschreiben. Lukas macht es viel schöner, der hat sich bei der Maria erkundigt und hat da authentische und ganz persönliche Nachrichten erfahren. Matthäus berichtet, was Josef erlebt hat. Und es ist gut und wichtig, dass wir das haben, denn das rundet das Bild in wunderbarer Weise ab. Das ergänzt. Es bringt eine neue Perspektive zum Ausdruck. Josef handelt im Auftrag Gottes. Er hat die wunderbare Gabe, einfache und gut verständliche Befehle zu hören und auszuführen. Das ist völlig unselbstverständlich unter uns Menschen. Normalerweise, wenn man mir eine klare Anweisung gibt, dann merke ich, wie ich sofort anfange, kratzbürstig zu werden und zu denken, kommandier mich hier nicht so rum, halt mich nicht für blöd mit dem, was du mir sagst. So klein brauche ich es nicht. So klein brauchen wir es manchmal genau. Josef kriegt im Traum gesagt, was er zu tun hat. Und er hört darin Gottes Wort und folgt den Anweisungen, die er kriegt. Das fängt damit an, dass er bei Maria bleibt, obwohl er weiß, das Kind ist nicht von ihm. Das fängt damit an, dass er zu Frau und Kind hält, obwohl man das auch anders hätte handhaben können, menschlich gesprochen. Es fängt damit an, dass er dafür sorgt, dass bei aller Widrigkeit der Umstände, bei aller Armut, es doch ordentlich weitergeht mit der heiligen Familie. Und es geht in unserem Abschnitt weiter, dass Gott ihn zum Adressaten der Warnung macht. Nicht die Mutter mit dem neugeborenen Kind beunruhigen. Josef kann sich kümmern. Und Josef kümmert sich. Er handelt im Auftrag Gottes und darauf liegt Segen. Er nimmt Maria und das Jesuskind mit sich. Wir stellen es uns plastisch so vor, den Esel aus dem Stall nimmt er auch mit, auch wenn es bei Matthäus nicht berichtet wird. Und dann weichen sie aus nach Ägypten. Das hat Tradition. Das Volk Israel, die Erzväter, waren öfters in existenziellen Schwierigkeiten. Ägypten war ein Zufluchtsort, schon in ersten Zeiten des biblischen Berichts. Ägypten war eine Möglichkeit Gottes, sein Volk, seine Heiligen und jetzt seinen eingeborenen Sohn am Leben zu erhalten, unter allen Widrigkeiten des Daseins. Und der Prophet Hosea hat diese wunderbare Prophezeiung weitergegeben, dass Ägypten eben der Zufluchtsort ist, aus dem Gott auch seinen Sohn wieder herbeiruft, wenn es Zeit ist. Das erfüllt sich in dieser Flucht und Rückkehr. Josef handelt im Auftrag Gottes. Darauf ruht Segen. Herodes stirbt. Sein Sohn und Nachfolger ist wahrscheinlich nicht wesentlich anders unterwegs. Das wird auch ein König alter Sorte gewesen sein. Jedenfalls, Josef überfliegt die Schlagzeile in der Zeitung, falls es damals schon eine gab. Er lässt sich berichten und dann kehrt er doch nicht nach Judäa zurück. Gott gibt ihm wieder einen Hinweis. Rückkehr nach Israel, aber in eine andere Provinz, nach Nazareth. Auch darin erfüllt sich Gottes Verheißung, wie uns Matthäus berichtet. Wer es jetzt bibelkundlich nachlesen wollte, das Prophetenwort finden wir nicht im Alten Testament, das sich hier erfüllt. Aber Matthäus versichert uns, in allem erfüllt Gott, was er im Voraus gesagt hat. Matthäus macht uns ausdrücklich darauf aufmerksam, in dieser krummen und verschlungenen und leidvollen Geschichte erfüllt sich doch, was Gott durch die Propheten verheißen hat. Das heißt, nicht wir gestalten eigentlich die Geschicke und die Geschichte. Das heißt, nicht wir haben die Wirklichkeit dieser Welt in der Hand und sind Herren des Daseins. Nicht wir bestimmen selber. Wir seien der augenblicklich arme Zimmermann mit seiner Verlobten oder der moralisch ganz heruntergekommene König in Jerusalem. Oder vielleicht einer von denen, die geschickt werden vom König oder von Gott, die Weisen aus dem Morgenland. Auch ihnen gibt Gott einen Wink, dass sie den Herodes nicht unterstützen bei seinem Tun und Treiben. Wir Menschen haben es nicht in der Hand. Und das ist gut. Das ist tröstlich an der Weltgeschichte. Dass ich nicht der bin, der dafür gut sagen muss, dass alles einigermaßen ordentlich läuft. Denn mir fehlt jeglicher Überblick. Mir fehlt die Gestaltungsmöglichkeit. Mir fehlt die Kraft und Macht, wirklich zu tun, was getan werden soll. Gott ist der Herr der Welt. Das zeigt sich besonders auch im Besuch Gottes bei uns Menschen. Darin, wie Gott zur Welt kommt. Wie Gott in seinem Sohn auf dem Weg ist, als Herr und als Heiland der Menschen. Ans Ziel zu kommen, hindert ihn nicht der hinterlistige Anschlag eines machtbesessenen Königs. Ans Ziel zu kommen, hindert Jesus nicht, was Herodes unternimmt, um seinen Thron vermeintlich zu sichern. Man fragt sich, was der für Vorgänge in seinem Bewusstsein hatte. Also, wie viele Kinder da nun ums Leben gebracht wurden, wir erfahren es zum Glück nicht. Wir könnten es hochrechnen, dann sind wir bei einigen 20 vielleicht. Bethlehem war kein so großer Ort. Aber kann das trösten, kann das beruhigen, wenn man als Herodes durchs Leben unterwegs ist, voller Misstrauen, voller Angst um die eigene Sicherung, die eigene Position? Der Herodes wird lebenslang damit gerechnet haben, dass doch irgendein Kind übersehen wurde, dass das doch nicht so aufgeht. Und da hat er ausnahmsweise recht. Man möchte ihn trösten und in den Arm nehmen, wenn er nicht so unsympathisch wäre. Ich hätte dann sozusagen den Herodes in mir selber im Arm. Das passiert mir manchmal, dass ich versuche, meine Existenz selbst zu organisieren, zu sichern, zu schützen, vorwärts zu bringen, durch alle Schwierigkeiten nach meinen eigenen Vorstellungen. Und das geht manchmal nicht direkt über Leichen, dazu fehlen mir Gott sei Dank auch sämtliche Möglichkeiten. Aber es ist nicht immer gut für mich und meine Mitmenschen. Herodes kommt nicht zum Ziel mit seinem Anschlag. Gott lässt sich nicht durch menschliche Maßnahmen und durch menschliche Intrige aufhalten auf seinem Weg zum Heil. Gott kommt ans Ziel. Das ist der Unterschied. Gott verwirklicht, was er im Voraus versprochen hat. Er lässt sich nicht hindern durch blinde und blutberauschte Wut, auch nicht durch schwierige und gefährliche Lage unter tyrannischer Herrschaft, sondern Christus kommt ins Land, in das er gehört. Er kommt nach Israel. Auf allen Irrwegen bewahrheitet sich, was Gott zuvor angekündigt hat. Das entlastet nicht den Herodes. Das macht nicht richtig, was er falsch sich ausgedacht und umgesetzt hat. Aber es hilft uns. Uns ist der Heiland geboren. Und uns geht der Heiland nicht verloren. Durch nichts, was Menschen tun könnten. Also auch durch nichts, was wir unter Umständen noch tun. Sondern Gott bleibt bei uns. Er hat sich nun einmal entschlossen, in dieser Welt zu sein, als Mensch, uns Menschen zugute. Und für diese Welt zu leiden, auf unseren Wegen zu gehen, bis zum Ziel der Erlösung. Für uns, seine Geschwister, seine Kirche. Gott ist bei uns und er bleibt bei uns. Und das ist die wunderbare Botschaft des Matthäusevangeliums, aus der wir einen Ausschnitt zum Sonntag nach Weihnachten auf der Kanzel liegen haben. Wenn man das Matthäusevangelium insgesamt in den Blick nimmt, dann schlägt der Evangelist einen großen Bogen von allem Anfang bis in Ewigkeit. Gott bei uns. Jesus hätte eigentlich auch Immanuel heißen können. Das heißt auf Deutsch genau das, Gott bei uns. Und Jesus bezeichnet sich selber als Immanuel von Ostern her, in der Beauftragung seiner Kirche bis heute, die er verbindet mit der Zusage und Verheißung, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist die Wahrheit, die unser Leben umfasst und unser Leben trägt. Da erkennen wir den, der unser Leben wirklich in der Hand hat. Da sind wir bei dem, der uns trägt und beschützt, der uns begleitet und der uns segnet. Manchmal auf wunderbaren Prachtstraßen unseres Lebens. Manchmal so, wie es die Propheten angekündigt haben, auf ebener Bahn, dass man die Herrlichkeit Gottes wunderbar am Werk sieht. Manchmal auch auf verschlungenen Wegen, nachts mit Glück auf einem Esel, auf besondere Anweisung im Traum durch einen Engel, gerade noch einmal entkommen dem Tod und der Vernichtung. Manchmal ganz schwierig unsere Wege. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Gott bleibt bei uns. Gott ist mit uns alle Zeit und alle Wege. Und das macht unsere irdischen Wege gut und heilig. Wenn mein Gott mit mir unterwegs sein kann, dann kann ich ganz vorsichtig den nächsten Fuß vor den anderen setzen, den nächsten Schritt wagen und hoffen und erwarten, dass mein Fuß da irgendwie schon Halt finden wird, dass ich da hintreten kann und weiterkomme. Und wenn nicht, dann fängt mich einer auf. Dann ist einer neben mir, der mir wieder aufhilft, der mich nicht liegen lässt. Mein Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.